Was brauche ich konkret? Was fehlt mir wirklich in der FEG Oldenburg? Diese Frage habe ich euch vor 2 Wochen gestellt in der Predigt über das Thema, was müssen Älteste drauf haben? Und ein paar haben geantwortet, das könnt ihr immer noch tun, weiterhin tun, uns das mitteilen. Und es gab verschiedene Rückmeldungen, ein paar will ich einmal aufgreifen. Eine Rückmeldung: Was fehlt mir? Ja, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist unser gemeinsames Ziel? Welche Leidenschaft treibt uns an, die aus Einzelnen, die wir so alle für uns sind, ein Team zusammenschweißt? Welche Leidenschaft treibt uns an? Und wo sind wir und wie sind wir gemeinsam unterwegs? Eine Rückmeldung. Eine Beobachtung aus der Gemeindeleitung. Wir haben viele segensreiche Aktionen, die wir so im Laufe des Jahres bewältigen, an denen aber außer den Beteiligten, also die mitmachen, irgendwie vorbereiten, eher wenig teilnehmen. Zum Beispiel Got to Go, Stadtteilfest, Musical, Fußball im Viertel. Einfach so eine Beobachtung. Also, was wollen wir eigentlich zusammen? Wir machen viel. Wo sind wir eigentlich? Wer ist wo mit dabei? Und jetzt noch eine Rückmeldung, eine weitere. Mir fehlt das Gefühl von Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Haben Menschen vor 2 Wochen zurückgemeldet, als wir gefragt haben, hey, was fehlt uns? Ja, so ein bisschen fehlt mir ein Gefühl von irgendwie dabei sein, dazugehören. Eine weitere und letzte Rückmeldung jetzt, die ich mit reinnehme. Mir fehlen Zeiten, in denen wir als Gemeinde innehalten. Und vielleicht passt es ganz gut zu diesem Thema Aktion. Was machen wir überall? Und fasten. Mal ein bisschen zur Ruhe kommen und runterfahren. Wo wollen wir hin? Wo möchte Gott mit uns als Gemeinde hin? Was ist eigentlich dran, vielleicht auch im nächsten Jahr? Wir-Gefühl und Miteinander stärken. Innehalten. Fasten. Das sind große Themen, Bedürfnisse und Anfragen, die wir als Leitung nicht mal so eben wie umsetzen können. Die sind gar nicht so leicht zu fassen. Aber wir möchten auch einen Anfang machen, einen konkreten Anfang machen, um darauf einzugehen, wenigstens ein bisschen eure Bedürfnisse zum Teil zu berühren. Und deshalb folgende Idee oder Plan. Wir möchten mit euch am Mittwoch, dem 4. Oktober, als Gemeinde einen Fastentag einlegen. Also Fasten, Normalfall verzichten auf Essen. Wenn du sagst, kann ich so gut, such dir gerne was anderes aus. Als Gemeinde ein Fastentag und wir möchten Gott die Fragen stellen. Gott die Fragen stellen, die ihr uns gestellt habt. Gott, wo willst du uns hinführen? Was ist dran? Was sollen wir vielleicht auch mal ganz entspannt sein lassen? Wo soll unser Fokus im nächsten Jahr stehen? Wir möchten mit euch innehalten. Beten und bewusst auf Gott hören. Und wir möchten diese Zeit beenden, diesen Tag, wo vielleicht jeder für sich so unterwegs ist, in seinem Tagesgeschehen, auf der Arbeit, zu Hause und so vielleicht mit einem leeren Magen zu kämpfen hat. Das wollen wir am Abend beenden mit einem Abendmahl, einem Feierabend. Und ich stelle mir das ganz spannend vor, einen Tag lang nicht zu essen und mit diesem Hungergefühl mich aufs Abendmahl auf Jesus zu freuen. Also 4. Oktober, Fastentag, mal einen Tag verzichten, abends zusammenkommen um 20 Uhr im Freiraum Blorfelder Straße 132a, da vorne auf der Ecke ist das, Abendmahl feiern, auf Jesus ausrichten und mal austauschen, hey, wie habe ich das erlebt, was hat das mit uns gemacht, mit mir gemacht, wie geht es dir, was hast du erlebt und wo hat Gott in unser Leben, in unser Gemeindeleben hineingesprochen. Wir sehnen uns danach, gemeinsam mit dir Gemeinde zu sein, zu leben und zu gestalten. Und wir wollen Jesus nachfolgen. Das ist das, was uns ausmacht. Und aus diesem Anlass, das war jetzt der ganze lange Vorlauf, Anlauf, predige ich heute über das Thema Fasten, weil wir gesagt haben, hey, wir haben das noch nie gemacht, also in den 9 Jahren, in denen ich hier bin, als Pastor, haben wir nie als Gemeinde so einen Fastentag gehabt. Und mal so ein bisschen gucken in der Bibel, in der Kirchengeschichte, in unserem Leben, was haben wir da für Erfahrungen, schwierige oder gute, mit Fasten gemacht? In der Bibel gibt es so ein paar Cracks, wie Mose, Elia und Jesus, die haben 40 Tage gefastet. Vielleicht ist das so für den Einstieg ein bisschen krass, können ein bisschen weiter, ein bisschen einfacher anfangen. Also Mose auf dem Berg 40 Tage, Elia gut, der krasse Nahrung bekommt vorher von einem Engel und Jesus lässt sich taufen wird von Gottes Geist in die Wüste geführt und fastet 40 Tage. Und dann geht's erst los. Ein paar Schlaglichter aus dem Alten Testament. Es gibt einen Propheten Jona. Und Jona sieht sein Volk Israel, zu dem er gehört, wie es sich von Gott abwendet. Und das Gute ist, es ist ein Prophet. Aber das Problem ist, Gott sendet ihn zu den Feinden in die Stadt Ninive. Und Jona sträubt sich davor, dieser Stadt den Untergang vorherzusagen und göttliches Gericht anzukündigen. Und ich glaube, weil er eins weiß, wenn Gott etwas ankündigt, dann, um jemandem die Chance zu geben, um dieser Stadt die Chance zu geben, umzukehren. Das hat doch mein Volk für nötiger. Warum schickst du mich dahin? Und er wehrt sich und er landet im Bauch eines Fisches, wird ausgespuckt und am Ende sagt er, okay, ich zieh's durch, geh dahin. Er geht nach Ninive. Ich habe ein paar Verse mitgebracht davon. Und geht in diese Stadt als fremder Prophet aus einem fremden Land und sagt, Ninive wird zerstört werden in 40 Tagen. Und was kommt dann? Wird er gesteinigt? Dann passiert das, was er sich für sein eigenes Volk so gewünscht hat. Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott und alle vom Höchsten bis zum Geringsten beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Und die Regierung erlässt einen Befehl, weder Mensch noch Tier, Rind und Schaf dürfen irgendetwas essen, sie dürfen weder weiden noch Wasser trinken. Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass sie ihnen Unheil angedroht hatte und das, was Jona befürchtet hatte, passiert. Gott verschont diese Stadt. Eine ganze Stadt kehrt um, fastet und betet, tut Buße und wendet sich Gott zu. Richtig krass, was da abgeht. Also auch in anderen Kulturen zur Zeit des Alten Testamentes wurde gefastet. Es ist ein Zeichen hier der Umkehr, in dem Raum für Gebet entsteht. Ein anderes Beispiel. Ungefähr 500 vor Christus ist auch der Süden von Israel im Exil. Sie wurden praktisch besiegt und verschleppt. Und Esther, eine Frau aus dem Volk Israel, wurde dem König vorgestellt und schlussendlich ist sie seine Frau geworden. Und so lebt sie am Königshof. Und es gibt einen hohen Beamten, der will dieses Volk der Juden ausradieren, schmiedet einen Plan, gewinnt den König dafür. Und Esther ist in der Bedrohung. Und es wird mitgeteilt, hey Esther, du bist am Hof des Königs. Kannst du den König umstimmen oder zumindest einige Rechte für uns rausschlagen? Und Esther sagt, hey, das ist gefährlich. Ich war schon 30 Tage nicht mehr beim König. Und wer immer, auch ich als Frau, ungefragt zum König kommt, der ist des Todes. Es sei denn, der König streckt sein Zepter aus als Zeichen der Begnadigung. Und Esther wird klargemacht, hey, auch du gehörst zu unserem Volk. Bitte tritt vor dem König für uns ein. Und dann sagt Esther Folgendes. Geh, sammel alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet für mich. 3 Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerinnen und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Wenn du jetzt wissen willst, wie es weitergeht, lies mal zu Hause nach, Buch Esther, ganz spannende Geschichte. Also hier, Esther fordert ein, hey, das ist eine krasse Sache. Es geht um das Leben unseres ganzen Volkes. Es geht um mein Leben, wenn ich vor dem König stehe und bitte, fastet für mich, denkt an mich, betet für mich, damit unser Anliegen erhört wird. Ein weiteres, 3. Mose 16. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr fasten und keinerlei Arbeit tun. An diese Vorschrift sollt ihr euch immer halten. Also ein Gebot, was Mose von Gott empfangen hat und seinem Volk mitgibt. Und es geht um den großen Versöhnungstag, an dem das geschehen soll. Also ein Tag, an dem Gott die Schuld des Volkes erlässt und auf einen Sündenbock überträgt. Denn an diesem Tag wird Wiedergutmachung für euch geschaffen, um euch zu reinigen. Und ihr werdet in der Gegenwart des Herrn von all euren Sünden rein. Wow. Also ein nationaler Feiertag des Volkes, ein Freudentag, wo ziemlich viel Krasses passiert, auch wir haben es eben schon gehört, mit Opfer und Übertragung von Schuld. Und an diesem Tag Fasten, sich zurücknehmen und offen sein für Gottes Wirken. Also, klingt ja alles ganz nett. Drei schöne Beispiele vom Fasten in der Bibel. Gibt es auch Kritik irgendwie, dass es auch mal irgendwie gesagt wird, dass es nicht ganz so gut gibt es? Und zwar in den Propheten. Also wir haben die fünf Bücher Mose, das ist so das Grundgerüst des Volkes Israels. Und später gibt es Propheten, die das aufgreifen, aber das Leben des Volkes anschauen. Und immer wieder darauf zu sprechen kommen, wenn sie merken, hey, ja, da gab es mal ein Gebot und ihr haltet daran, aber das, was eigentlich betrifft euer Herz, das habt ihr völlig vergessen. Es ist irgendwie völlig äußerlich geworden und daran hat Gott keinen Gefallen. Jesaja 58. Sie befragen mich täglich, spricht Gott, und wollen alle meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt. Sie bitten mich um Entscheidungen im Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich naht. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass eure Stimme damit im Himmel Gehör verschafft werden könnte. Krass. Also, da ist ein Volk, und ich finde das total gut, das ist eigentlich genau das, was ich mir wünsche für uns als Gemeinde. Fasten, beten, auf Gott hören, seine Wege erkennen. Und Gott sagt, hey, bah, brauche ich nicht, ist eklig, was ihr da macht, hat keinen Sinn, es hat keinen Verstärker eurer Anliegen. Ich sag mal, mich kotzt das an, was ihr da tut, weil das mit eurem Innersten nicht zusammenpasst. Und worin wird das Innerste deutlich? Im Umgang mit dem Anderen. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Und vorher zu Unrecht Gefangene freilässt, die Unterdrückten befreit, zerbrecht jedes Joch. Also hier ist ganz spannend, so diese Kritik, wenn es auch beim Opfer, wenn es so inhaltslos wird und wenn es keinen Einfluss mehr auf die Beziehung zu meinem Nächsten hat. Also meine Gottesbeziehung, wenn es keinen Einfluss auf meinen Nächsten hat, und wenn ich den Nächsten verurteile, klein mache, dann kann ich mich noch so selbst irgendwie niedermachen. Das hat vor Gott keinen Anklang. Die Art und Weise, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, macht deutlich, wie es um meine Gottesbeziehung steht. Äußere Formen, religiöse Übungen interessieren Gott herzlich wenig. Er möchte unser Herz, er möchte dein Herz. Und er möchte es öffnen für die Nöte unserer Mitmenschen. Ich weiß nicht, ob dir was in den Kopf kommt, wo du merkst, ah, das war nicht ganz so doll und hier stehe ich in der Gemeinde und ich hebe die Hände und ich bete Gott an und mache ihn groß und ich glaube, Gott freut sich darüber. Aber er guckt auch hin, hey, wie sieht es denn in deinem Leben aus? Und dann kommt es manchmal so in Schwanken. Zum Beispiel neulich, als dieser doofe Typ wieder voll auf dem Bürgersteig geparkt hat und meine Tochter außen dran her muss. Das habe ich dann mal gesagt hier, ne? Konnte sich woanders parken, was soll das denn? Ja, und dann zu den Rangern in Kluft und, ah, scheiße. Also ist nicht so ganz leicht, so Gottesbeziehung. Man merkt so, ja, es wird schon was deutlich. Wie gehe ich denn mit dem anderen um? Natürlich kann man Dinge ansprechen, aber wie tue ich denn das denn auf welche Art und Weise? Und vielleicht kennst du auch Dinge, wo du merkst, oh, das war jetzt nicht gerade meine Sternstunde vor Gott. Und das Schöne ist, all das können wir ans Kreuz bringen und sagen, Gott, ah, das war nicht ganz so deinem Sinne. Bitte vergib mir und bitte hilf mir, den anderen Menschen so zu sehen, wie du ihn siehst und ihm mit Liebe zu begegnen. Damit mein Gebet und mein Fasten zu dem passt, was ich lebe. Also das machen wir jetzt. Blasen wir jetzt den Fastentag ab irgendwie. Doch keinen Fastentag am 4.10. Vergesst, was ich am Anfang gesagt habe. Irgendwie so zack gestrichen, raus aus dem Kalender. Ja, wäre irgendwie auch schade. Vielleicht gelingt es uns das Jahr, das eine zu tun, zu fasten, zu beten und trotzdem den anderen im Blick zu haben, den anderen wahrzunehmen, der in Not ist in meinem Umfeld. Vielleicht schaffen wir es, einen Tag zu verzichten, uns auf Gott auszurichten und dabei den anderen eben nicht aus den Augen zu verlieren. Ein Blick ins Neue Testament. Ersten Teil haben wir geschafft. 2. Korinther 6, Vers 5. Paulus schreibt an die Korinther, wir wurden geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Mehr als einmal standen wir schutzlos einer aufgebrachten Menschenmenge gegenüber. Wir haben gearbeitet bis zur Erschöpfung, schlaflose Nächte ertragen und gefastet. Fasten als Ausdruck der Entbehrung. Paulus argumentiert hier, was er alles für die Gemeinde getan hat, wie er für das Evangelium gekämpft hat, und welche große Liebe er hat. Er wirbt um diese Gemeinde und um seinen Einfluss auf sie. Und er sagt, wie scheinbar gehört Fasten dazu und ist auch ein Ausdruck der Entbehrung, des Verzichtes. Ein weiterer Vers, Apostelgeschichte 14,23. In der Gemeinde beriefen sie Älteste, machen wir nachher auch noch. Sie fasteten und beteten und befahlen sie der Fürsorge des Herrn, an den sie nun gläubig geworden waren. Also hier wird gefastet, gebetet und Menschen werden anbefohlen, Gott hingelegt. Fasten und beten für Menschen in besonderen Situationen. Wir gehen weiter durch. Eines Tages, während diese Männer, also Lehrer und Propheten einer Gemeinde, einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Das macht mir ein bisschen Angst. Was ist denn jetzt am nächsten Mittwoch da, 4. Oktober? Wir fasten, wir fragen Gott, wir feiern das Abendmahl. Und dann sagt der Heilige Geist, ja, die besten Leute hier, ne? Die möchte ich gerne mal woanders hinsenden. Ah, das ist auch mies, ne? Also spannend, Gemeinde richtet sich auf Gott aus und sie tut nicht das Logischste. Die besten Leute bei sich behalten, um irgendwie viel vor Ort zu tun. Nein, Gottes Geist hat manchmal andere Wege. Und hier offenbart er sich in dieser Zeit des Glaubens, des Fastens, Gott ehren, das alles scheint zusammenzukommen und irgendwie eine Offenheit zu erzeugen für Gottes Reden. Und die Reaktion ist wieder, fasten und beten, Hände auflegen, aussenden, nicht festhalten, nicht zurückhalten, sondern munter ziehen lassen. Gottesdienst und Fasten, kein Problem für die Gemeinde in Antiochia. Gottes Geist spricht hinein. Fasten, beten, aussenden. Ich finde es spannend, wie oft so im Alten Testament und Neuen Testament Fasten und Beten zusammengehört. Also fast immer ist wie Gebet mit dabei. Fasten, so irgendwie auf etwas zu verzichten, wird gefüllt mit einer besonderen Zeit des Gebets. Und ich glaube, da muss doch irgendwas drinstecken, was nicht nur Entbehrung ist. Ja, das ist irgendwie schwer, einen Tag auf Essen zu verzichten oder auch 3 oder 40 Tage. Aber irgendwie glaube ich auch, da ist ein Schatz für uns zu heben und ich bin gespannt, was wir da so entdecken werden. Was in dieser Entbehrung auch an geistlichen Reichtum enthalten ist. Geben, beten und fasten. Jetzt kommen wir zu Jesus. Also im Judentum war das so, wenn ich etwas gebe, also Almosen dem Armen, dem Bedürftigen, oder wenn ich viel Zeit fürs Gebet nehme oder wenn ich faste, da sind das verdienstliche Werke. Da kann ich also mit Guthaben bei Gott erzeugen, vielleicht für andere Sachen ein bisschen ausgleichen. Und je mehr ich das tue, umso mehr Guthaben habe ich bei Gott. Und das findet Jesus ein bisschen schwierig, dass man so das so als Werkgerechtigkeit irgendwie anführt. Das ist nicht ganz der Sinn, den er darin sieht. Und so erklärt er seinen Jüngern, wie sie denn fasten sollen, wenn sie fasten. Matthäus 6. Wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasche dir das Gesicht. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Spannend. Vorher, wenn ihr betet, dann betet so. In der Stille, im Verborgenen. Und nicht irgendwie groß tun und hier bin ich und seht mich an, was ich für tolle Worte sprechen kann und wie weise und salbungsvoll das alles klingt. Gott hört dich im Stillen. Auch ohne die anderen. Und wenn du gibst, dann mach da nicht einen wilden Larry von und stell dich da vorne hin. Hier, habt ihr alle gesehen? Der Hunderter ist von mir. Nein, in der Stille und Gott sieht dein Herz. Und wenn du fastest, dann muss das auch keiner besonders sehen, dass du gerade so leidest und oh, ich hab so Hunger und habt ihr gesehen, was ich tue für Gott? Nein, ganz entspannt in dem Wissen, Gott sieht mein Herz. Das ist das, was Jesus wichtig ist bei dem, was wir tun, dass wir es nicht für die Menschen tun, sondern für Gott. Und dann steht da sowas wie, Gott wird dich dafür belohnen. Das hat irgendwie eine Auswirkung. Und nur weil es eingegrenzt wird, wenn du fastest, sollten wir vielleicht nicht damit aufhören, es zu tun. Genauso nicht, wie wenn Jesus sagt, wenn ihr betet, dann betet so, haben wir auch nicht aufgehört zu beten, sondern machen wir weiter. Und geben tun wir auch weiter. Wenn Jesus deutlich macht, worauf es wirklich ankommt, dann sollte man es in dieser Art tun und nicht darauf verzichten. Gott will dein Herz. Gott will unser Innerstes. Und im Alten Testament, wie bei Jesus, immer diese Kritik an Äußerlichkeiten, wo das Herz nicht mitkommt und nicht ehrlich vor Gott ist. Und das Äußere braucht er nicht. Manchmal brauchen wir das Äußere, um zum Inneren vorzudringen, glaube ich. Aber Gott sieht das Herz an. Und er will es ganz. Unser ganzes Herz. Und er will, dass es ausreicht, dass er dich sieht. Gar nicht so leicht. Dann tut man etwas und investiert sich da. Dann ist es doch gut, wenn andere es mitbekommen. Gott will, dass es ausreicht, dass er dich sieht. Es geht nicht darum, gesehen zu werden, sich zu produzieren, sich als besonders fromm hervorzutun, sondern von Gott gesehen, mit seinem Blick den anderen sehen. Von Gott gesehen, du bist ein Gott, der mich sieht, der mich im Blick hat, der weiß, wie es mir geht. Und diesen Blick einnehmen für die anderen Menschen, die er mein Leben gestellt hat. Jesus geht auf das persönliche Fasten ein. Und das ist Gott, der unser Herz kennt, dass es ihm gelten soll. In der Apostelgeschichte wird beschrieben, wie die Gemeinde sich eins macht. Das ist nicht auch so ein persönliches Fasten, weil alle zusammenkommen, weil alle sich eins machen, als wenn sie ein Leib sind, ein Körper und gemeinsam etwas vor Gott bringen. Das wird dort beschrieben. Und beides hat seinen Wert und seine Berechtigung. Aber immer, ob alleine oder als Gemeinde, kommt es auf unser Herz an und nicht auf die geistliche Übung, die wir da fabrizieren. Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte. Was haben wir denn da? Es gibt in der frühen Kirche ein Dokument, das heißt Didache, also die Lehre, so zur Taufpraxis, ganz am Anfang, nach der Bibel, nicht weit entfernt davon geschrieben. Und da steht drin, vor der Taufe sollen der Täufer und der Täufling fasten und womöglich noch einige andere. Habe ich auch noch nicht gemacht. Steht in der Bibel drin zum Glück, aber immerhin haben das die ersten Christen so praktiziert offenbar. Dem Täufling befiehlt, dass er ein oder zwei Tage vorher faste, fastet am Mittwoch und am Freitag in Abgrenzung zu der Praxis der Juden in der Zeit, die am Dienstag und Donnerstag fasten oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Also, ganz spannend, frühe Christen, erste Kirche, ganz normal, hey, man fastet, steht ein besonderes Anliegen an, Taufe, man bereitet sich vor. Und der tauft, soll fasten und der Täufling und andere sich auf das vorbereiten, was passiert. Gab es also in der Anfangszeit der Christen. So in der weiteren Entwicklung wird das Fasten irgendwie ein bisschen strikt und gesetzlich, sehr angeordnet, sehr übergestülpt. Und irgendwie verliert das an Inhalt. Wir haben in der Bibel Fasten, die ersten Christen tun das und dann wird es so ein bisschen schräg. Und das führt dazu, dass in der Reformationszeit vor 500 Jahren die Reformatoren so ein bisschen nicht ganz so begeistert davon sind. Weil es auch wieder sowas hat von, ich faste, ich gebe und sammle mir damit Schätze im Himmel und tue aus Werke etwas, was mich mit Gott näher bringt. Und das finden sie ja grundsätzlich schwierig, die Reformatoren. Und deswegen sind sie auch, was das Fasten angeht, so ein bisschen eher kritisch eingestellt. Und ich glaube, dass wir so als Kinder der Reformation das noch so ein bisschen mitgenommen haben. Ja, Fasten, ein bisschen Werkgerechtigkeit, Gott den Arm umdrehen damit, irgendwas bringen. Nee, das lassen wir vorsichtshalber sein, bevor wir da was falsch machen. Gibt es noch einen Reformator Zwingli zum Beispiel? Da haben die in der Fastenzeit mal ordentlich krachen lassen. Da wurden Würste gekocht, seht ihr auch Fleisch vor Ostern. Würste gekocht und damit alle mitkriegen, hat man das Fenster aufgemacht. Wurst essen und Fastenstreik, der Duft streicht, kommt auf die Straße, alle kriegen mit, was diese Typen da, die Reformatoren irgendwie tun, die sind ganz entspannt damit, ganz frei von aller Gesetzmäßigkeit können sie das tun. Und Zwingli schreibt nachher, willst du gerne fasten, so tu es. Willst du gerne kein Fleisch essen, so ist es nicht. Lass aber dem Christenmenschen seine Freiheit. Bei Luther ähnlich beschrieben. Also wir haben offenbar eine Freiheit vom Fasten. Das bringt uns Gott irgendwie nicht näher. Das müssen wir nicht irgendwie drauflegen, um Jesus noch ein bisschen mehr dazu bewegen, uns völlig zu vergeben. Nein, er hat uns alles genommen. Wir sind frei und dürfen entspannt vor Gott leben und müssen nichts dafür tun, um das noch irgendwie zu befördern. Freiheit vom Fasten. Aber irgendwie entdecke ich in der Bibel auch eine Freiheit zum Fasten. Sich mal darauf einzulassen, das mal zu probieren, was viele Christen vor uns getan haben, um mal zu gucken, hey, ist das für mich etwas, wo ich Gott erlebe und wahrnehme, nahe komme. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Wir sind in der Gegenwart angekommen. Ich habe so ein paar Leute gefragt, wie sie, die Fasten, das erleben. Zum Beispiel, die Glinde berichtete mir, dass sie einmal eine krasse Situation hatte an einem Tag. Und den Tag vorher hatte sie gefastet und sie hat gefastet und gebetet und Gott hat sie vorbereitet, weil das, was dann am nächsten Tag war, echt eine Ausnahmesituation, was da kam. Und sie war ganz ruhig und sie entspannt und sie wusste, Gott ist da. Und sie hatte den Eindruck, Gott hat mich diesen Tag vorher auf diese Situation vorbereitet, um hier ruhig zu sein, eine Gewissheit, Gott ist da. Oder Anke Gronhagen erzählt, sie hat mal Freizeiten mitgemacht, Fastenfreizeiten, kann wahrscheinlich günstiger anbieten als andere Freizeiten, ging eine Woche Fasten, finde ich schon wie krass, habe ich noch nicht gemacht. Und sie hat gesagt, hey, irgendwie wird die Wand zu Gott dünner. Also von Gott ist ja da nichts da, aber vielleicht ist von unserer Seite da irgendwie so ein bisschen so viel los. Und sie hat gemerkt, ich komme Gott irgendwie in dieser körperlichen mal ein bisschen zurücklassen, merke ich, dass ich Gott näher komme. Und ich merke, diese Zeit danach, die ist besonders geisterfüllt. Nicht, weil ich da was getan habe, irgendwie so ein bisschen runterfahren, mal weglassen, was ich im Überfluss habe, auf Gott ausrichten, das hat mich noch wochenlang getragen. Heute Morgen habe ich mal Manuel angeschrieben. Manuel Müller ist ein Missionar, den wir unterstützen. Der ist in Mali unterwegs. Im afrikanischen Kontext wird noch ein bisschen mehr gefastet als hier, würde ich sagen. Und ich habe gefragt, hey Manuel, warum fastest du und welche Erfahrungen hast du dabei gemacht? Und er schrieb heute Morgen um 10:30, in unsere Schwäche kann Gott hineinsprechen, uns helfen, uns neu auszurichten. Also Fasten als Zurücknehmen, Schwachsein und da erlebt er, wie Gott hineinspricht und ihn neu ausrichtet. Oder Dirk, heute Morgen hast du erzählt, hey, wenn ich faste und mal das Essen weglasse und nicht so dauernd dabei beschäftigt bin und so voll bin, dann merke ich, bin irgendwie offener für Gottes Reden und Gottes Wirken. Eine letzte Erfahrung als Gemeinde. Ich bin in der Freien Evangelischen Gemeinde Dissen aufgewachsen und wir wollten ein Gebäude kaufen. Und das Gebäude sollte 450.000 Euro kosten. So viel Geld hatten wir nicht. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir eine Fastenkette. Das heißt, einer fastet und betet 24 Stunden, dann fängt der andere nach und so weiter und so weiter. Das haben wir so ein paar Wochen gemacht und dann stand im Internet dieses Haus auf einmal, wo wir Mieter sind, für 130.000 drin. Dann haben wir es gekauft. Und das war so ziemlich das Krasseste, was ich so erlebt habe, wo ich Teil von war, die Gemeinde gesagt hat, hey, wir sehen, dass wir dieses Haus gut Gebrauch nutzen können, wir können uns das nicht leisten und wir gehen mal eine Zeit, wo wir miteinander beten und fasten. Und das war eine krasse Erfahrung für uns als Gemeinde dieser Zeit. Freiheit vom, aber auch Freiheit zum Fasten. Gemeinsam wollen wir entdecken, ob es da einen Schatz zu heben gibt. Einen Schatz, der unsere Spiritualität, also die Art und Weise, wie wir Gott erleben, wie wir ihm begegnen, bereichern kann. Ich bin gespannt auf das Fasten mit euch, wenn ihr mitmacht. Wenn nicht, könnt ihr trotzdem gerne abends dazukommen. Ganz entspannt, kein Gesetz, alle Freiheit. Wenn du sagst, ich kann nicht auf Essen verzichten, geht gesundheitlich nicht. Da gibt es was anderes, was du sagst, das tue ich mal zur Seite, um Gott mehr Raum zu geben. Ich bin gespannt darauf, körperlich und geistlich Hunger nach Gott zu kommen. Das schenke uns Gottes Geist. Amen.